ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und der Moderatorin Julia Rohrmoser.
Achim, der Veganuary ist ja fast geschafft. Ja. Puh, endlich. Wir sind kurz vorm Ziel. Und ich würde sagen, wir können ja nochmal so ganz kurz Revue passieren lassen. Und jeder darf von uns vielleicht mal ganz kurz erklären oder erzählen, was er nach diesem Monat mitnimmt.
Ich glaube, ich mache weiter.
Wirklich?
Ja, ich glaube, jetzt habe ich mich so eingegroovt und jetzt haben wir so ein paar Gerichte, die irgendwie bei uns so ganz klassisch und die auch jedem schmecken. Das ist so, ja. Ist immer so eine Sache. Ja. Aber ich glaube, ich hänge tatsächlich, oder zumindest habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen, dass ich mal so 2-3 Tage in der Woche einfach weiter mich tierfrei ernähre. Mhm.
Also ich muss sagen, ich glaube, ich werde es vegetarisch weiterhin probieren. Jetzt mal gucken, wie lange ich das noch schaffe. Aber komplett vegan. Ich sag dir, wie es ist. Ich esse morgens immer eine Käsestunde. Und dieser Käse ist das, was mir am meisten gefehlt hat diesen Monat.
Oder du bist sekundär Veganer, ne?
Kennst
du
das? Nee,
das? Du isst nur noch Fleisch von Tieren, die sich vorher vegetarisch und vegan ernährt haben.
Oder das? Wenn sich eine Kuh da vegan oder vegetarisch ernährt, ja, genau. Dann werde ich den Käse essen.
Käse ja. Ist...
Das werde ich machen, okay.
Darfst halt kein Löwe essen oder sowas, ja, oder nee, Tiger.
Das werde ich nicht machen, wahrscheinlich.
Jaguar wäre jetzt nicht so gut.
Ja, sehr gut. Und dann kommen wir auch heute direkt schon zum Thema, das ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, draußen beschäftigt. Mhm. Auch unter anderem mich. Immer wieder stellt ihr dieselbe Frage, und zwar, wie man diesen Blähbauch wegbekommt, beziehungsweise alles bezüglich eines Blähbauchs. Und deswegen dachten wir, machen wir jetzt auch mal eine ganze Folge extra dafür.
Ja, ja, und weil dieser Podcast nicht nur den Ernährungsbereich betrifft, sondern auch ins Medizin geht, habe ich mich im Vorfeld lange und intensiv mit dem Darm- und Mikrobiomexperten Professor Dr. Christian Siener von der Universität zu Lübeck ausgetauscht. Ist er wirklich der ausgesprochene Experte auf dem Gebiet, wenn es um den Darm geht und das Mikrobiom. War auch schon zweimal bei uns im Podcast und ist da wirklich ein Ass. Also es ist grundsätzlich so mit dem Blähbauch, immer wenn der Bauch aufgebläht ist, dann werden Gase produziert. Ne? Und das findet durch bestimmte Bakterien im Dünndarm statt. Und bei diesen Bakterien wurde in erster Linie durch Kohlenhydrate der Stoffwechsel aktiviert. Mhm. Also man kann sagen, dass in der Hauptsache Kohlenhydrate dafür verantwortlich sind, dass die einfach dann richtig Stoffwechsel betreiben. Mhm. Und wie stark jetzt mein Blähbauch ist, das hängt davon ab, wie viel Treibstoff die Bakterien kriegen, also wie viel Kohlenhydrate, welche Art und wie hoch meine individuelle Toleranzgrenze für die jeweiligen Kohlenhydrate tatsächlich ist. Mhm. Also wo habe ich also Fructose, Laktose, wo habe ich ein eigenes Limit und wie viel esse ich? Mhm. Ich erkläre das mal am Beispiel der Fructose. Gerne. Haben wir ja auch eine eigene Folge zugemacht zum Thema Früchte und Obst. Also grundsätzlich ist es so, dass Fructose zum einen eine extrem lange Halbwertszeit im Darm hat. Also sie liegt da quasi extrem lange rum. Und zum anderen ist die Aufnahmefähigkeit der Fructose begrenzt. Das heißt, jeder Mensch hat also irgendwo ein individuelles, tolerierbares Tagesfructose-Soll oder ein Aufnahmelimit. Mhm. Ne? Und wird dieses tolerierbare Fructose-Limit, was individuell ist und personalisiert sozusagen, überschritten, weil ich schlichtweg einfach zu viel Obstsäfte oder beim Thema Fructose oder auch Lebensmittelfructose, die mit Fructose gesüßt sind, esse, dann heißt es für die Bakterien im Dünndarm quasi all you can eat. Ne? Und die lassen es da richtig krachen, sprich sie produzieren Gase, die uns dann ziemlich dolle Bauchschmerzen und Blähungen machen können. Und deshalb kommen die Probleme oftmals am Abend, weil wir über den Tag hinweg quasi futtern wir uns an unser Fructose-Limit, ne? Oder eben darüber hinaus, und das macht dann Probleme. Und die Ursache für Blähung und Durchfall kann aber auch durch eine Überbesiedlung der Bakterien im Dünndarm sein. Also es kommt dann zu Problemen, selbst wenn man weniger Kohlenhydrate gegessen hat, wenn es dann Missverhältnis an Bakterien gibt, dass also bestimmte Bakterien Aufgaben übernehmen, weil andere nicht mehr da sind. Mhm. Und es kommt zu einer Überbesiedlung dieses Bakterienstamms und es kann dann auch zu Problemen führen.
Ja, klingt mega logisch. Ich habe auch alles verstanden. Nur ist jetzt natürlich meine Frage, woran erkenne ich das oder wie finde ich denn meine persönliche Ursache für meinen Blähbauch raus?
Also grundsätzlich würde ich immer einen Check beim Arzt empfehlen. Ne? Mhm. Der kann mit einer einfachen Atemgasanalyse, du kriegst so eine Maske auf, die Ursachen für den Blähbauch schnell und einfach feststellen Also ist dann quasi Sauerstoffaufnahme, CO2-Kohlendioxidabgabe und so. Und da kann man relativ viel rauslesen. In den meisten Fällen steckt hinter dem Blähbauch tatsächlich eine harmlose Unverträglichkeit. Mhm. Und bis zum Arzttermin kann aber eine gewisse Zeit vergehen. Und da kann man selbstdiagnostisch eigentlich schon einiges tun. Mhm. Beispielsweise, wenn man morgens aufsteht mit einem flachen Bauch und man sich aber abends dann aufgebläht fühlt, also wenn es so ansteigt, morgens ist noch alles gut, am Abend fühlt man sich dann eher aufgebläht, dann spricht es für eine Unverträglichkeit. Wenn man hingegen die Blähung in den ersten 30 Minuten nach dem Essen schon bekommt oder wenn es dazu Auffälligkeiten kommt, also wenn ich beispielsweise schon 5 Minuten nach dem Essen mit Symptomen wie Durchfall, Blähung oder Mundkribbeln, Jucken auf der Zunge oder auch Hautveränderungen zu kämpfen habe, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich nicht um eine Unverträglichkeit, sondern um eine Lebensmittelallergie. Ne? Oder man spricht auch von einer Pseudoallergie, wie beispielsweise es gibt eine Histaminintoleranz. Ne? Also eine Histaminintoleranz, die kann in Verbindung mit Rotwein, Fisch oder altem gereiften Käse oder Salami auftreten. Und eine Allergie kann auch quasi einen Durchfall oder Durchfälle verursachen, ohne dass man zuvor Blähungen bekommt. Also an dieser Fragestellung kann man eigentlich selbstdiagnostisch schon ungefähr sehen, in welche Richtung das es tatsächlich geht. Ne?
Finde ich sehr spannend. Ich war deswegen tatsächlich auch einmal beim Arzt und der hatte ja damals zu mir gesagt, okay, so kann er natürlich erstmal nichts machen. Ich soll mal ein Ernährungstagebuch führen, um dann vielleicht, wie du auch gerade gesagt hast, zu gucken, ob es direkt morgens passiert, ob es erst nach 30 Minuten und so weiter und so fort. Was hältst du vom Ernährungstagebuch?
Ich bin jetzt nicht ein großer Fan von einem Ernährungstagebuch, sondern dass man, jeder hat mittlerweile ein Handy, ein Mobiltelefon, dass man das einfach mal abfotografiert, was man da sozusagen sich in die Futterluke, also was man isst und was man trinkt. Und dann kann man sich auch wunderbar danach mal notieren, wann die sozusagen der Blähbauch auftritt und welche Reaktion das auslöst. Und somit kann man dem Arzt dann natürlich auch schon mal so ein bisschen eine Orientierung geben, was ist denn jetzt eigentlich so, was passiert da in der Praxis? Ja. Und selber kannst du da auch schon einiges rauslesen. Wenn du jetzt beispielsweise ja ein Stück Kuchen isst und da ist eigentlich nichts, da hast du keine Probleme. Wenn du den jetzt allerdings mit Sahne isst, ja, dann kriegst du Mordsprobleme, dann kannst du schon mal sagen, ja, es geht in Richtung Laktose. Wenn du jetzt natürlich mit Früchten oder wenn du mit Lebensmitteln Probleme hast, wo man dann hinten auf den Nährwerten liest oder auf der Zutatenliste, ja, das ist ein Fructose oder ist gesüßt mit Fructose, Glucose mit einem Sirup, dann kann man schon sagen, ui, es geht in Richtung Fructose, Unverträglichkeit oder Sensibilität. Ne?
Okay, sehr gut, alles klar. Dann werde ich das vielleicht tatsächlich mal machen. Was ist eigentlich mit FODMAPs? Darüber hatten wir ja schon mal mit Christian Sieder in Folge 48 gesprochen. Die spielen da ja auch eine wahrscheinlich entscheidende Rolle. Ne?
Das ist ein ganz spannendes Thema. Also FODMAPs, also nicht FODMAPs, sondern FODMAPs, sind schwer verdauliche Kohlenhydrate. Das sind Monosaccharide, also Fructose, Glucose und Disaccharide. Das wären beispielsweise die Laktose und die Saccharose. Aber es ist auch so, dass beispielsweise Weizen, ne, der ganz gewöhnliche Weizen, viel Fructan enthält, das ist ein Zuckermolekül. Und wenn Weizen dann weiter verarbeitet wird, also man backt den oder man verarbeitet den weiter, dann entsteht Fructose. Und Fructose ist ein Monosaccharid und das macht uns dann wiederum Probleme. Deshalb kann der Weizen, auch wenn er jetzt nicht unmittelbar quasi Monosaccharide enthält, aber durch den hohen Gehalt von Fructan, was in Fructose umgewandelt wird, durch die Verarbeitung uns wiederum Probleme machen. Aber auch Polyole gibt es beispielsweise. Das sind Zuckeralkohole oder Zuckeraustauschstoffe, wie beispielsweise es gibt Sorbitol, Erythrit, Mannit, Xylit kennt man als Birkenblütenzucker.
Ja, ja, ja.
Die zählen auch zu den schwer verdaulichen Kohlenhydraten, also die sogenannten Zuckeralkohole, auch wenn sie weniger Energie liefern. Und auch gerade der Xylit, also Birkenblütenzucker, antikariogen wirkt auf die Zähne, also gegen Karies, was ja auch für einen Zucker sehr vorteilhaft ist. Aber es eben doch schwer verdaulich, ne, gehört auch dazu. Aber neben den FODMAPs können aber auch ATIs, also sogenannte Amylase-Trypsin-Inhibitoren, Probleme machen. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ja. ATIs sind nämlich Stoffe, die in Nutzpflanzen, also beispielsweise im Getreide, stecken, um sich vor Parasiten zu schützen. Also durch Züchtung hat man die ATIs in den Nutzpflanzen immer weiter selektiert, um sie also noch resistenter vor Parasiten und Schädlingen zu machen. Also da hat man versucht, eben quasi die Nutzkraft der Pflanze ja, dass sie eben schon eigene Abwehrstoffe hat, mhm. über die Jahre dann quasi zu selektieren und zu züchten, dass man einen natürlichen Abwehrmechanismus hat mit den ATEs. Nun ist es aber offenbar so, dass die Verdauungsenzyme von Insekten oder Schädlingen sich gar nicht so groß unterscheiden von den menschlichen Verdauungsenzymen. Und deshalb machen die also nicht nur Parasiten und Insekten Probleme, sondern auch uns Schwierigkeiten, diese ATEs. Also beispielsweise können Bakterien in unserem Darm durch den ATI, CM3 heißt der, Kohlenhydrate aufspalten. Was bleibt, sind dann die Saccharide, also Glucose, die uns wiederum Probleme macht und für eine Gasbildung und Blähbauch führt. Mhm. Aber man kann diese ATIs auch abbauen, also auch wie FODMAPs beispielsweise, wenn man Teige lange ruhen lässt, also wenn man eine lange Teigführung hat, beispielsweise durch eine lange Gehzeit bei Brot und bei Backwaren und so. Ne? Je länger die gehen, dann übernehmen die Bakterienkulturen eigentlich schon wie so eine Vorverdauung und die ernähren sich dann von den Einfachzuckern oder von den Zuckern, die da drin stecken, zersetzen die und auch von den ATIs. Die futtern die auch weg. Und das ist auch der Grund, warum manche dann sagen, oh, ich vertrage jetzt hier das Weißbrot und da vertrage ich es nicht. Das liegt dann meistens nicht an den Inhaltsstoffen, sondern an der Gehzeit und an der Teigruhe des Brots.
Voll cool. Gibt es so neben Züchtung noch weitere Gründe, weshalb wir gefühlt Lebensmittel immer schlechter vertragen?
Ja, also man muss sich vorstellen, dass die Diversität unseres Mikrobioms, also unserer Darmflora, dass die sich in den letzten Jahren stark reduziert und eingeschränkt hat. Also die Vielfalt unserer Bakterienwiese, so muss man sich die vorstellen, ist kleiner geworden. Da wächst also quasi jetzt nicht mehr eine wilde Blumenwiese, sondern nur sehr eingeschränkt, keine Ahnung, stehen jetzt nur noch Sonnenblumen drauf und so. Mhm. Und plötzlich müssen Bakterien Kohlenhydrate verdauen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig und geschaffen sind. Mhm. Und nehmen wir mal das Beispiel der Ballaststoffe, also als Jäger und Sammler, also vor zigtausend Jahren haben wir noch 150 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu uns genommen. Mhm. Als Ackerbauer dann später bereits nur noch 100 Gramm Ballaststoffe. Okay. Und mit der Industrialisierung haben wir uns bis heute auf unter 30 Gramm runtergearbeitet, Ballaststoffe pro Tag. Obwohl wir mindestens 30 Gramm an Ballaststoffen am Tag tatsächlich zu uns nehmen sollten. Ne? Aber das schaffen wir gar nicht mehr. Und außerdem kaut unser Eins ja nur noch selten quasi auf so einer Weidenrinde oder so, was sie früher auch drauf rumgekaut haben. Da haben sie ja auch Ballaststoffe zu sich genommen, sondern eher auf Weizenbrötchen. Und dadurch reduziert sich letzten Endes auch die bakterielle Vielfalt. Und außerdem wird alles steriler, also der Einsatz von Antibiotika, Heizungsluft, Süßstoffe, das ist alles nicht gut für unseren Darm. Und da reduziert sich die Vielfalt dieser Bakterienwiese im Darm, also der Darmflora. Und deshalb tun wir uns da immer schwerer mit Lebensmitteln, weil wir es einfach nicht mehr gewohnt sind. Also der Organismus passt sich an. Und wenn man an diese Ballaststoffmenge denkt und so, zählt es oder ist es für andere Kohlenhydrate letzten Endes auch. Mhm. Und wenn ich weniger Ballaststoffe esse, dann bevorzugt der Organismus sozusagen Bakterien, die, und das ist ein zweiter Nachteil, die unsere eigene Mukoschicht, also das ist die Schutzschicht im Darm, die das Darmepithel überziehen, also die den Darm schützen. Und die löst sich auf und dadurch treffen Bakterien ohne eine Schutzschicht aufeinander, die gar nicht aufeinandertreffen sollten. Und das ist noch ein Nachteil und das kann zu Entzündungen oder viele andere Krankheiten auslösen, wie beispielsweise ein Diabetes Typ 2.
Und jetzt würde mich noch interessieren, gibt es auch so Lebensmittelkombinationen oder so bestimmte Lebensmittel, die so einen Blähbauch mehr auslösen als andere?
Ja, also beispielsweise bei einer Fructoseintoleranz kann tatsächlich es so sein, dass wenn man jetzt einen Obstjoghurt hat oder so, ne? Also ich würde jetzt einen Joghurt nicht nur mit, wenn ich da Probleme habe, nicht nur mit Früchten anreichern, sondern da auch immer ein bisschen Haushaltszucker, den gewöhnlichen Haushaltszucker mit dazugeben, weil es so ist, dass die Fructose eine lange Halbwertszeit auch im Darm hat und und da halt lange liegt und dass es dann zu einer Anflutung kommt von Fructose. Und wenn ich da aber den Haushaltszucker mit dazugebe, dann wird quasi diese Passage beschleunigt. Also es gelangt leichter durch diese Darmpassage. Mhm. Und man sollte Kohlenhydrate, wenn man da Probleme mit Fructose hat, die restlichen Kohlenhydrate nicht so wahnsinnig runter reduzieren. Weil die nehmen diese Fructose noch mit und erleichtern sozusagen die Verdauung. Mhm. Also man kann es sozusagen bei einer Fructoseintoleranz kann man das tatsächlich, ja, man kann das ein bisschen aufzuckern, um somit die Verdauung zu erleichtern. Mhm. Bei der Laktose ist es so, dass man natürlich auf laktosefreie Produkte zurückgreifen kann oder man nimmt einen Ziegenkäse oder wie in arabischen Ländern eine Kamelmilch ist da, die hat weitaus weniger Laktose, vergorene Milchprodukte, also so Kefir und auch reife Käsesorten, die haben fast keine Laktose mehr. Mhm. Oder wenn man es gar nicht vermeiden kann und mal essen geht oder so, gibt es auch sowas wie Laktasekapseln und die kann man dann einnehmen und es unterstützt dann letzten Endes auch die Verdauung und da kommt man besser mit klar. Ne? Klar. Grundsätzlich ist auch so, dass natürlich so Zwiebeln oder Knoblauch, Kohl oder viele vertragen auch Hülsenfrüchte nicht, ne? So Kichererbsen, Bohnen, Linsen. Das ist das gleiche Prinzip wie mit den Foodmaps. Da kann man durchs Kochen das Ganze vorverdauen und wenn man versucht langsamer zu essen, das kann auch etwas helfen, dass man das besser verträgt.
Okay, alles klar. Und sag mal, neben den ganzen so individuellen Faktoren gibt es ja sicherlich auch Tipps, die man akut, sage ich mal, befolgen kann, wenn man gerade echt mit einem Blähbauch zu kämpfen hat, oder?
Ja, also da lässt sich sagen, dass so Unverträglichkeiten oder Sensibilitäten grundsätzlich selbstlimitierend sind. Das muss man also wissen. Das heißt, nach, sagen wir mal, 3 bis allerhöchstens 4 Stunden ist es vorbei. Dann ist die Verdauung durch und dann hat man auch die Probleme tatsächlich nicht mehr. Man sollte dann keine Schmerzmittel nehmen und keine Spasmolytika, das sind also so krampflösende Medikamente, wo man dann, oh, ich bin so aufgebläht und ich habe so Krämpfe, dass vielleicht so krampflösende Meds da helfen. Das sollte man nicht tun, das kann eine zusätzliche Colitis verursachen, das sind Entzündungen oder zu Entzündungen führen. Aber so im Akut-Setting kann man tatsächlich mit Hausmitteln da auch was machen. Also man kann den Bauch so im Uhrzeigersinn massieren, dass man das erleichtert, dass die Gase, dass die Gase da einfach besser rauskommen. Dann hilft auch mal eine Wärmflasche oder Wärme. Kirschkernkissen kann da helfen, aber auch so Tees wie so ein Fencheltee oder ein Anis oder ein Kümmeltee kann unterstützen. Das muss jeder so ein bisschen für sich herausfinden. Man sollte jetzt nicht unbedingt eine Schonhaltung einnehmen, weil man sich dann meistens sehr verkrümmt.
Ich rede nicht immer in die Embryostellung.
Sondern eher, dass man sich bewegt, mal spazieren geht oder so ein paar Dehnübungen macht. Ja. Und wenn es nicht ausbleibt, wenn man auf der Toilette sitzt, dass man sich was unter die Füße stellt.
So ein Hocker oder was?
Ja, genau. Also, dass man sich so eine Anhöhe schafft. Somit hat man quasi den idealen Winkel, dass es dann auch einem leichter fällt, das Geschäft zu verrichten.
Es war so eine spannende Folge. Ich habe wirklich mega viel mitnehmen können. Dann kommen wir leider auch schon zu unserer Frage der Woche.
Die Frage der Woche.
Die kommt von Jojo und sie will wissen, was du von Zuckerrübensirup hältst.
Ja, finde ich sensationell. Also Zuckerrübensirup ist immer so quasi, das ist eigentlich für mich das beste Süßungsmittel. Mhm. Zuckerrübensirup hat zwar auch natürlich viel Energie oder Kalorien, aber hat 296 Kilokalorien pro 100 Gramm oder 100 Milliliter und ein Haushaltszucker hat so 387, also das heißt, man isst da schon 100 Kilokalorien drunter, das ist schon einiges, aber enthält natürlich trotzdem noch viel, aber er ist ein reines Naturprodukt, ja, was Tolles. Mhm. Und er hat eben einen hohen Gehalt an Magnesium und Kalium. Okay. Und das ist was in keinem Zucker also so hoch und so drin steckt wie eben in einem Zuckerrübensirup. Und er lässt sich wunderbar verbacken oder auch mal so aufs Brot aufstrich, also so eine Zuckermelasse, also so ein Rübensirup. Ja. Kann auch echt da ganz lecker schmecken. Habe ich früher als Leistungssportler, wenn ich viele Kohlenhydrate brauchte, habe ich auch sowas mal gegessen mit Nudeln, also mit Nudeln gekocht.
Nudeln mit dem
dann
Sirup da?
Püree, Apfelbrei dazu und hat halt so ein bisschen Zuckerrübensirup damit rein. Man kann es aber auch wunderbar zum Backen nehmen, ne? Also als Zucker. Man muss dann gegebenenfalls etwas mehr nehmen, wenn man es so süßer mag, weil er nicht so die Süßkraft hat wie jetzt der normale Haushaltszucker oder andere Zuckeralternativen oder der Honig. Aber es für mich ist es tatsächlich das beste Süßungsmittel.
Dann kommt das definitiv jetzt auf meine nächste Einkaufsliste. Ich werde mal versuchen, die Folge so knapp es geht einmal kurz zusammenzufassen. Also ja, wer Probleme hat, sollte das auf jeden Fall beim Arzt mal checken lassen. Da hat Achim auch schon erzählt, da kann man so eine Atemgasanalyse machen. Aber ganz grob, also wenn ich morgens mit flachem Bauch aufstehe und abends ein Blähbauch hat, ne, das ist ja, glaube ich, in den meisten Fällen so, dann ist es eine Unverträglichkeit. Und wenn ich in den ersten 30 Minuten nach dem Essen direkt reagiere, dann ist es hingegen meistens eine Lebensmittelallergie.
Oder eine Pseudoallergie.
Eine Pseudoallergie, genau. Und genau, meistens ist es ja auch, man muss es auch erstmal für sich rausfinden, es ist ja auch eine individuelle Geschichte und da hilft es auch ganz oft einfach so ein Ernährungstagebuch zu führen.
Oder zu fotografieren.
Oder zu fotografieren, kann man auch machen in der heutigen digitalen Welt. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Achim. Ich habe mega viel aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen können und ich hoffe, ihr da draußen natürlich auch. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema Darm habt oder euch generell dieses Thema interessiert, dann hört gerne nochmal in unsere Folgen 20 und 48 rein. Da haben wir eine zwei ganz ausführliche Folgen dazu nochmal gemacht. Und ja, wenn ihr euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine nette Bewertung bei Apple Podcasts da und empfiehlt ihn auch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Zuhörerinnen
und Zuhörer. Und ich sage, bye bye, Blähbauch. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!